Menschenrechte nachgefragt. Der Interview-Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit...
Ja, mein Name ist Ralf Wüstenberg. Ich bin Professor für evangelische Theologie an der Europa-Uni in Flensburg und habe zugleich Gastprofessuren an der Uni in Cambridge und in Stellenbosch und habe mich über viele Jahre beschäftigt mit der Aufarbeitung der Vergangenheit, mit Konfliktlösung in Südafrika im Quervergleich zu Deutschland und habe mehrere Publikationen zu dem Thema auch gemacht und jetzt zuletzt einen englischsprachigen Titel Conflict Resolution Through Reconciliation.
Lieber Ralf, ganz, ganz herzlich willkommen beim Podcast Menschenrechte nachgefragt, der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. In Folge 62 werden wir anknüpfen an die beiden vorherigen Podcasts zum Thema DDR-Aufarbeitung, werden aber das Gespräch weiterführen auf eine vergleichende Ebene mit der Transformation nach dem Ende der Apartheid in Südafrika 1994, also jetzt vor genau 30 Jahren, endete die Apartheid. Du hast auch in den 90er Jahren lange in Südafrika gelebt und viele Dinge vor Ort live sozusagen miterlebt. Was hast du von dem Transformationsprozess, der Mitte der 90er Jahre stattgefunden hat, insbesondere die Gründung der Wahrheits- und Versöhnungskommission in Südafrika, was hast du damals mitbekommen?
Ich habe zum ersten Mal einen längeren Aufenthalt in Südafrika im Jahr 1996 gehabt. Das war also ein Jahr, nachdem die Kommission begonnen hatte. 6 Jahre technisch gesehen nach dem Ende der Apartheid, nämlich mit der Freilassung Nelson Mandelas im Februar 1990.
Du hast deine Forschung ja in den 90er Jahren begonnen zu Südafrika, auch da schon publiziert Ende der 90er Jahre. Wie hat sich durch den Lauf der Dinge deine Forschungsperspektive verändert?
Also ich denke, in den Zeiten, in denen ich selbst in Südafrika gelebt habe, also 1996 und 1999, das waren ja die Eckpunkte der Südafrikanischen Wahrheitskommission, dass da, also mindestens mal 96, eine große Aufbruchstimmung im Land war. Also Nachrichten waren natürlich voll. Es war eigentlich eine insgesamt positive Stimmung im Hinblick auf Versöhnung zwischen Weiß und Schwarz. 1999 war das schon etwas getrübt, also durch die Ergebnisse und durch die Parlamentsdebatte, damals dann unter Mbeki als Staatspräsidenten. Auf die Gründe können wir dann vielleicht noch später kommen. Und ich war dann eigentlich fast jedes Jahr auch im Anschluss im Land und bin jetzt seit einigen Jahren auch ganz regelmäßig mit der Uni Stellenbosch in Verbindung. Wir haben viele Gastwissenschaftler auch bei uns in Flensburg immer wieder. Also die Perspektive hat sich insofern etwas verändert, als ich zunehmend dem Prozess gegenüber kritisch, was die Nachhaltigkeit jedenfalls dieses Versöhnungsprozesses gegenüberstehe und das lässt sich dann erweisen auch anhand von Zahlen, die zu tun haben mit der Wiedergutmachung auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch mit den Fragen der Abschreckung, die damals durch die Amnestiegesetzgebung eigentlich gewünscht gewesen war.
Jetzt hat die deutsche Universitätenlandschaft sich in den letzten 35 Jahren seit dem Fall der Mauer sehr intensiv mit dem Thema DDR-Aufarbeitung befasst. Und ihr habt vor 2 Jahren mit der Uni Stellenbosch ein Letter of Intent unterzeichnet, wo es darum geht, zwischen beiden Universitäten, also Europa-Universität Flensburg und Uni Stellenbosch, bei einem gemeinsamen Beitrag zur gesellschaftsvergleichenden Forschung zu leisten. Wie hast du in den letzten 30 Jahren diese wissenschaftliche Aufarbeitung in Südafrika wahrgenommen? Wie intensiv ist die im Vergleich vielleicht auch zur deutschen Aufarbeitung an den Unis?
Also unbestritten ist die DDR das wohl am besten erforschteste Gebiet. Jetzt, wenn man Aufarbeitung von Vergangenheit miteinander komparativ, also sowohl europaweit als auch weltweit betrachtet. Also da gucken die Kollegen meistens aus dem Ausland ein bisschen neidisch drauf, weil auch sehr viele Mittel dann zur Verfügung gestellt worden sind und die vergleichende Geschichte an der Stelle vielleicht etwas überschaubarer ist. Also im Blick auf Südafrika ist natürlich unheimlich viel passiert. Also die Forschung hat sich insofern entwickelt, als wir ja in den 90er Jahren im Grunde noch die Kommissionsmitglieder einzeln interviewen mussten beziehungsweise selbst teilnehmende Beobachtungen in den Anhörungen haben konnten und sozusagen alles sehr authentisch und sehr ursprünglich war. Inzwischen ich hatte ja, um das Buch jetzt in eine aktuelle Fassung zu bringen und die Zahlen auch nochmal neu aufzunehmen, sehr viel recherchiert, nochmal auch beim letzten Forschungsaufenthalt, sowohl in Stellenbosch als auch in Cambridge, und festgestellt, dass unglaublich viel neue Literatur entstanden ist, und vor allen Dingen komparative Arbeiten, aber auch alle Kommissionsmitglieder haben vielfach publiziert. Es sind eigene auch Forschungseinrichtungen hervorgegangen aus der Kommission, also vielleicht in manchem, wenn auch nicht finanziell so gut ausgestattet, wie die Stiftung Aufarbeitung zum Beispiel als Folge der Enquete-Kommission entstanden ist, um dann die Arbeit wissenschaftlich, aber auch gesellschaftlich voranzubringen.
Du warst jetzt beim 15. Hafes Menschenrechtsdialog der Konrad-Adenauer-Stiftung in Weimar, hast über dein Buch gesprochen, und wir haben auch über die deutsch-deutschen auswärtigen Beziehungen zu Südafrika gesprochen, die ja sehr unterschiedlich ausfielen aufgrund der ideologischen Auseinandersetzungen im Rahmen des Ost-West-Konflikts. Die DDR hat die Anti-Apartheids-Bewegung sich auf die Fahnen geschrieben, weil diese sehr stark, sagen wir mal, kommunistisch geführt war. Nelson Mandela beispielsweise war die Führungsfigur und Kommunist. Welchen Einfluss hatte diese sehr unterschiedliche politische Perspektive auf den Kampf gegen die Apartheid, dass wir in Westdeutschland eine, sagen wir, kapitalistische und in Ostdeutschland eine sozialistische Anti-Apartheids-Perspektive hatten?
Also ich denke, zunächst mal muss man vermutlich auch ein bisschen unterscheiden, vielleicht nochmal zwischen Nelson Mandela und seiner Wirkungsgeschichte und der Ideologie des ANC, die er später zum bewaffneten Widerstand aufgerufen hatte. Zunächst war ja Mandela auch eher geleitet an einem friedlichen Widerstand. Das ist das eine. Das andere, ich denke, es ist ja schon angesprochen worden jetzt von dir, dass natürlich bereits durch eine ideologische Vorprägung die Wahrnehmung und auch der Widerstand und auch die gesellschaftliche Wahrnehmung in den beiden Teilen Deutschlands unterschiedlich gewesen ist. Vielleicht muss man nochmal auch hervorheben, dass die evangelische Kirche in Deutschland und besonders auch viele Basisbewegungen massiv sich gegen Apartheid in den 80er Jahren ja ausgesprochen haben, sich hinter etwa das Kairos-Dokument von 1985 gestellt haben, in dem ja Apartheid zum ersten Mal also deutlich nicht nur kritisiert worden ist, sondern als Teil der Menschenrechtsverletzungen auch von kirchlichen Vertretern unterstützt worden ist. Und das ist natürlich in der südafrikanischen Öffentlichkeit, im Weltkirchenrat, dann im südafrikanischen Kirchenrat und so weiter verabschiedet worden. Also insofern sollte man das vielleicht auch nochmal hervorheben, dass es auch in Westdeutschland natürlich diese Kritik auch an der Apartheid gegeben hat. Also international gesehen spielen allerdings, glaube ich, Deutschland, Ostdeutschland, Westdeutschland nicht dieselbe Bedeutung vielleicht wie andere Länder. Ich denke auch an die Vereinigte Königreich und andere Player, die da mit auch eine sehr große Rolle gespielt haben.
Mir selber ist noch bekannt aus den 80er Jahren, dass es eine Boykottbewegung in Westdeutschland gegeben hat. Man sollte kein südafrikanisches Gold, also den Krügerrand, nicht mehr kaufen. Man sollte auch sogar kein Obst wie Outspan-Orangen aus Südafrika mehr kaufen. Gab es ähnliche Boykottinitiativen, die auch in den westdeutschen Kirchen ja getragen wurden, auch im anderen Deutschland, in der DDR?
Also ich selber komme ja aus Westdeutschland, deswegen kann ich das jetzt nicht im Einzelnen sagen. Also aus dem, was mir selbst mitgeteilt worden ist und was ich selbst in vielen Gesprächen gehört hatte, auch mit Opferkreisen, jetzt in Opfer der SED-Diktatur und so weiter, die also immer sehr nach Südafrika gucken, auch dann besonders im Blick auf die Aufarbeitung, hat es das in derselben Form nicht gegeben, aber es war natürlich auch gewünscht. Ich meine, man muss sich natürlich auch klar machen, also Krügerrand, also auch die ganzen Fragen der Verwicklung auch deutscher Banken zum Beispiel im Blick auf Südafrika, das spielte ja alles eine große Rolle. Ich denke auch an die Kirchentage, in denen die Boykottbewegung da sehr, sehr aktiv war.
1990 wurde Deutschland geeint. Das heißt, es wurden auch die Anti-Apartheids-Bewegungen im Grunde geeint. Hatte das, also dieses ostdeutsche Momentum in der gesamtdeutschen Anti-Apartheids-Bewegung, hat das zu einer Dynamisierung beigetragen? Oder ist das im Rahmen der anderen Einheitsthemen, die im Vordergrund standen, ist das eher in den Hintergrund getreten?
Also ich denke, ganz wesentlich für den Unterschied an der Stelle in den Aufarbeitungen wird man sagen müssen, dass also in Deutschland ja die Zeit sozusagen, in der eine Aufarbeitung stattfinden konnte, also in der auch kritisch zurückgeblickt werden konnte, also besonders dann innerhalb auch der DDR, auch eigene Wege zu schauen und dann den Blick, also der Blick nach Südafrika war auf jeden Fall sehr massiv da, dass da ein großer Unterschied war, denn in Südafrika war dann eben zwischen 1990, der Freilassung Mandelas und 1994, den ersten freien Wahlen, mehrere NGOs damit beschäftigt, also sich die Frage zu stellen, wie kann eigentlich Aufarbeitung von Vergangenheit hier passieren? Und es ist in dem Zusammenhang ja interessant, dass Versöhnung ein Begriff war, der äußerst kritisch betrachtet worden war durch Mandela, also auch durch die Apartheid-Aufarbeitung, weil Versöhnung benutzt worden ist als Begriff eben von der National Party und der Apartheid-Regierung als schwächliche Angleichung eigentlich an das System. Deswegen war das Motto des Kairos-Dokuments und der Anti-Apartheid-Bewegung insgesamt keine Versöhnung ohne Gerechtigkeit. Und dann interessanterweise, als Nelson Mandela freigelassen worden ist, hat er in seiner ersten großen Rede 1990 im Februar vor Tausenden von Menschen in Kapstadt da über die Zukunft Südafrikas gesprochen und hat zum ersten Mal den Versöhnungsbegriff positiv konnotiert. Das ist eine ganz, ganz spannende Sache und hat damit eigentlich in gewisser Hinsicht, also theologisch könnte man davon sprechen, dass er den Begriff getauft hat. Also er hatte eine neue Würdigkeit bekommen und wurde dann eben in den 1990er Jahren dann verbunden mit dem Wahrheitsbegriff, also keine Versöhnung ohne Wahrheit. Also immer auch eine Bedingung an die Versöhnung geknüpft.
Du hattest schon erwähnt, dass Mandela eigentlich den friedlichen Widerstand in Südafrika gegen das Apartheidsregime angeführt hat und der ANC erst später zu einer militanten Widerstandsorganisation wurde, die auch Anschläge verübt hat, bei denen auch zivile Opfer, unschuldige Menschen getötet wurden. Es gibt ja diesen Spruch, die Freiheitskämpfer der einen sind die Terroristen der anderen. So ein bisschen hat sich das ja auch in der deutsch-deutschen Diskussion wiedergespiegelt. Also ich glaube, in der damaligen DDR wurde der ANC als heldenhafte Widerstandsbewegung gefeiert, während in Westdeutschland natürlich die Organisation auch zum Teil als Terrororganisation gesehen wurde. Jetzt hatten wir in Weimar auch schon darüber gesprochen, dass die Aufarbeitung vor diesem Thema gar nicht Halt gemacht hat, sondern dass tatsächlich auch die Verbrechen und Menschenrechtsverletzungen durch den ANC angesprochen wurden im Rahmen der Aufarbeitungsarbeit der Wahrheitskommission und Versöhnungskommission. Was kannst du uns dazu sagen? Wie erfolgreich war das und wann hat der ANC sozusagen das auch adaptiert als Organisation, dass er selbst Gegenstand dieser Untersuchungen wurde?
Also man kann sagen, dass die Wahrheits- und Versöhnungskommission ihre Arbeit zu gut gemacht hat. Also ihr Auftrag war, ihr Mandat war, die Verbrechen in einem bestimmten Zeitraum zwischen einem Massaker 1960 und 1993, also da gehörten dann noch rein auch alle Verbrechen, die passiert sind während des Übergangs, bis zur Übergangsverfassung 1993. Und diese Verbrechen, politisch motivierten Verbrechen, sollten in an even-handed manner, wie es im Englischen heißt, also unparteiisch aufgearbeitet werden. Und die Kommission hat schwerpunktmäßig in dem Abschlussbericht alle Menschenrechtsverletzungen und Verbrechen des Apartheid-Regimes dokumentiert, aber eben auch all diejenigen, die eben auch vor allen Dingen dann auch außerhalb von Südafrikas vom ANC begangen worden sind. Und die Ergebnisse, die dann dem Parlament 1999 vorgestellt worden sind mit dem sechsbändigen Bericht, sind dann von dem dann regierenden Thabo Mbeki kritisch aufgenommen worden, weil er meinte, man hätte also nicht so sehr auch die Menschenrechtsverletzungen des ANC berücksichtigen müssen. Und das hatte schwere Folgen für die Umsetzung, vor allen Dingen der Reparationsmaßnahmen, die alle geplant gewesen sind im Rahmen dieses Prozesses der Wahrheits- und Versöhnungskommission.
Du hast die Übergangsverfassung von 1993 angesprochen, ein sehr wichtiges Dokument, und de Klerk hatte im gleichen Jahr gesagt, ohne Amnestie wird es keine freien Wahlen geben, und deshalb wurde auch ein Amnestieparagraf in diese Übergangsverfassung eingebracht. Wie hat sich dieser Amnestieparagraf auf die weitere Entwicklung, nicht nur auf das Folgejahr, wo die ersten Wahlen tatsächlich dann stattgefunden haben, sondern auch auf die Einsetzung der Versöhnungskommission oder Aufarbeitungskommission 1995 ausgewirkt?
Also Südafrika stand ja vor dem Dilemma, einerseits den Opfern in irgendeiner Form Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Also wir reden ja jetzt nicht nur von 40 Jahren Apartheid, sondern von 5 Jahrhunderten Kolonialisierung. Systematische Unterdrückung der Schwarzen, das musste irgendwie aufgearbeitet werden. Auf der anderen Seite konnte man ja nicht einfach alleine regieren, sondern musste auf die Belange der weißen Minderheit achten. Und in dieser Übergangsverfassung hatte dann, du hast es zitiert, es ist nicht belegt, dass es eine Aussage von de Klerk gewesen ist, aber in jedem Fall war der politische Druck sehr, sehr groß, und man hat deswegen gesagt, es muss eine Form von Amnestie geben. Es war dann zu dem Zeitpunkt nicht ganz klar, wie die aussehen würde. Aber es muss irgendeine Form von Straffreiheit geben, denn man hätte damals sonst die freien Wahlen möglicherweise gefährdet, weil man wusste nicht, noch war das Militär ja in weißer Hand und eben auch sehr gefährlich. Vielleicht hätte es doch noch einen Putsch gegeben am Ende, man hätte die Wahlen vielleicht verhindert. Man weiß ja dann von Jugoslawienkrieg etc., also was alles hätte noch passieren können. Und dieser Übergang ist dann so geglückt, also dass man eine Amnestiegesetzgebung geschaffen hat, eine Individualamnestie. Strafrechtslehrer sagen, es ist eigentlich ein Stück Amnestiegeschichte, weil normalerweise kennt man eigentlich nur eine Amnestie für Straftäter, die, weiß ich, von höherer Stelle dann ohne Mitwirken des Straftäters ausgesprochen wird. Und hier hat man also eine Situation geschaffen, dass Straftäter dann amnestiert werden, wenn sie die Wahrheit offenlegen, vor die Kommission kommen, und dann dürfen sie strafrechtlich eben nicht mehr verfolgt werden. Und jetzt, was ist daraus geworden? Das ist natürlich jetzt eine interessante Frage, weil man hat ja die Straftäter sozusagen eingeschüchtert, dass sie wirklich auch vor die Kommission kommen. Die Kommission hatte auch 95, 96 eine ziemliche Krise, weil kein Straftäter wollte kommen. Dann später hat sich das aber geändert, und was sie ans Licht gebracht hatten, hat ja auch oft dann wieder für die Opfer insofern eine positive Konnotation gehabt, als sie dann eben mal wussten einfach, was aus denen geworden ist, die vermisst waren, die verschwunden sind. Sie wussten dann immerhin, die sind da und da zu Tode gebracht worden oder sind da und da verscharrt worden oder leben jetzt wirklich nicht mehr. Man wusste ja oft gar nicht, was gewesen ist. Das ist alles auch ans Licht gekommen durch die Amnestieanhörung der Kommission. Nun muss man natürlich sagen, also diese Furcht davor, dass man also jetzt hinterher strafrechtlich verfolgt werden würde, ist nach dem Ende der Kommission also dann in nur ganz wenigen Fällen. Also ich habe die neuesten Zahlen da rausgesucht, und da ist es ja eben so gewesen, dass man also gerade mal 9 Fälle insgesamt also irgendwie zur Anklage gekommen sind und davon tatsächlich dann am Ende nur 3 tatsächlich auch strafverfolgt wurden. Also, und wenn man sich jetzt die riesigen Zahlen der Amnestieanträge anguckt, die gestellt worden sind, und die vielen, die eben dann einfach durch die Raster jetzt gefallen sind, ist das natürlich doch ziemlich kläglich.
Das ist wirklich sehr, sehr wenig. 1994 war für beide Staaten transformationsgeschichtlich ein wichtiges Jahr. Die ersten freien Wahlen in Südafrika einerseits, der Abschluss der ersten Enquete-Kommission zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und Beginn der zweiten Enquete-Kommission zur Überwindung der Folgen der SED-Diktatur im Prozess der deutschen Einheit in Deutschland. Wo stehen in deiner Arbeitsperspektive beide Staaten heute, genau 30 Jahre später, hinsichtlich Aufarbeitung, demokratischer Transformation und Versöhnung?
Also hinsichtlich Aufarbeitung, denke ich, steht Deutschland deutlich besser da. Also da ist sehr viel passiert worden. Also die strafrechtliche Aufarbeitung, die aktenbezogene Aufarbeitung, die politische Aufarbeitung durch die Enquete-Kommission, alles ist sehr breit auch dokumentiert. Man denke nur an die vielen Bände. Die Enquete-Kommission ist ja alles gedruckt worden. Damals hatte, glaube ich, Rita Süssmuth das persönlich entschieden, dass Druckkosten dafür zur Verfügung gestellt werden. Wir haben bis heute die großen Archive, die jetzt ja ins Bundesarchiv übergegangen sind, die Stasi-Unterlagen, es ist alles da, es ist verfügbar. Es ist im Blick auf strafrechtliche Aufarbeitung ja immerhin versucht worden, strafrechtlich auch zu bewerten, was passiert ist. Und man hat sogar versucht, also auch die Ketten zurückzuverfolgen bis hin zu den Verantwortlichen. Stichwort Honecker-Prozess. Wie glücklich das jetzt alles gelaufen ist, ist nochmal eine andere Frage. Aber man hat ja versucht, immerhin das zu realisieren. Also das ist das eine, was man da, glaube ich, sehr positiv hervorheben muss. Diese Stärke ist die Schwäche des südafrikanischen Prozesses, wird man sagen müssen, denn im südafrikanischen Prozess gab es ja keine strafrechtliche Verfolgung. Es gab dann eben auch gekoppelt daran eben keine Sanktionen außerhalb des Strafrechts. Das heißt also die Kontinuität in Polizei, Militär etc. konnte nicht unterbrochen werden. Nicht? Also das führt zu so grotesken Situationen, dass ein Straftäter sozusagen vor der Kommission aussagt, der heute Polizeichef immer noch, also jetzt nicht mehr Polizeichef ist, aber immer noch in der Polizei arbeitet, und seine ehemaligen Opfer, die damals gefoltert worden sind von ihm, das sind jetzt Kollegen von ihm, die zum Teil allerdings jetzt auch dort in derselben Abteilung tätig sind. Also da wird man sagen müssen, ist die Stärke des einen die Schwäche des anderen. Auf der anderen Seite wird man sagen müssen, was die Verankerung des antitotalitären Konsenses, um den es ja bei Aufarbeitung letztlich geht, dass die möglicherweise in Südafrika vor dem Hintergrund gelungen ist, weil man wirklich die Geschichten der Opfer authentisch in die gesellschaftliche Debatte hineingebracht hat. Da wird man sagen müssen, in Deutschland hat es eben keine Wahrheitskommission in dieser Form gegeben. Ich habe zwar in Anführungszeichen auch von Wahrheitskommission gesprochen, was die Enquete-Kommission betrifft, aber man wird sagen müssen, dass Stimmen authentisch die Möglichkeit haben, gehört zu werden und dann eben auch ein Medieninteresse da ist, sodass man eben auch in den 20 Uhr Hauptnachrichten, also aus diesen Kommissionen berichtet hätte oder so. Das war ja in Deutschland nicht der Fall. Da ging es ja dann viel, viel später, dass wir lernen, was auf den Jugendwerkhöfen los war, was in Gefängnissen wirklich los war und so weiter und so weiter. Dass man da durch Mediendokumentation und so sozusagen so auf einem zweiten Weg eigentlich stärker jetzt da, was auch in Deutschland sich bewegt hat. Also da würde ich sagen, es war auf einem guten Weg sein. Aber in Südafrika war das eben von vornherein so. Nur die nachhaltige Wirkung dieser Kommission wird man natürlich auch hinterfragen müssen. Ich werde das jetzt in dem nächsten Projekt auch in Südafrika mir nochmal sehr viel gründlicher anschauen, auch im Blick auf die Rolle der Religionen dann dort. Aber da wird man sagen müssen, Südafrika steht natürlich dann auch nochmal vor anderen Herausforderungen, materiellen Herausforderungen. Da wird man eben sagen müssen, jetzt geht es eben nicht nur um politische Gerechtigkeit, sondern geht massiv um soziale Gerechtigkeit, um die Frage der Umverteilung des Wohlstands. Also das ist nach wie vor eines der zentralen Themen und natürlich die Unterbrechung einer Ontologie der Gewalt, also die den Kontinent und das Land nach wie vor prägt.
Gibt es deiner Meinung nach in beiden Ländern vergleichbare Schlussstrichdebatten auf der einen Seite und oder eher eine anhaltende oder gar zunehmende Unzufriedenheit mit den Defiziten der bisherigen Aufarbeitung?
Also Schlussstrichdebatten sind ja in Deutschland immer wieder da, das wissen wir ja alle, und das bedarf es ja auch gar nicht der Forschung, glaube ich, für. Das ist zum Glück ja immer wieder überarbeitet. Man muss ja auch mal gucken, was meine ich jetzt eigentlich mit Schlussstrich? Also will ich jetzt eigentlich mich überhaupt nicht mehr mit der Vergangenheit beschäftigen? Dem liegt ja dann immer auch ein falscher Aufarbeitungsprozess oder Begriff zugrunde. Aufarbeitung ist ja die Durchdringung der Vergangenheit in einer Weise, dass sie die Zukunft nicht mehr belastet. Darf natürlich auch kein Selbstzweck sein, sondern es geht ja immer darum, die Verbindung für die Zukunft zu schaffen. Und da wird man natürlich in Deutschland jetzt sagen, gerade im Blick auf die Stärkung und alles, was den rechten populistischen Zug angeht, also wird man immer sagen müssen, man kann gar nicht genug Aufarbeitung machen, um hier in irgendeiner Form vorzubeugen. In Südafrika wird man sagen müssen, dass eher die Unzufriedenheit massiv im Vordergrund steht. Ich glaube nicht so sehr Schlussstrichdebatte, die gibt es in der Form gar nicht. Also das ist einfach gar kein Thema. Also die Frage sozusagen Aufarbeitung von Apartheid, das ist eigentlich jetzt stärker eine Nische insgesamt. Also wir machen das ja in unserem Projekt mit Stellenbosch, vor allen Dingen, weil wir ein großes Graduiertenkolleg bei uns haben, wo wir Conflict Resolution insgesamt auf einer sehr breiten, auch länderbreiten Perspektive uns anschauen. Aber hier jetzt im Blick auf Südafrika wird man sagen müssen, insgesamt geht es einfach um klar Demokratisierung, was sich jetzt in den neuen Wahlen ja auch wieder gezeigt hat, dass der ANC nicht einfach das Monopol länger haben kann, sondern weil man es ja schon sehr gut drauf guckt, also wie kann man eigentlich mit Situationen umgehen, wo es jetzt einfach auch um den wirtschaftlichen Schaden von sich zu nehmen und einfach zu gucken, dass das Land wirtschaftlich, sozial und insgesamt irgendwie eine Form von Chance hat, in einen international akzeptablen Rahmen überhaupt auch Menschenrechtskultur auch weiter pflegen zu können.
Du hattest schon das sehr spannende Thema der Täter-Opfer-Gegenüberstellung im Fall der südafrikanischen Kommission angesprochen. Das war ja nicht konfliktfrei. Wie stark sind in deiner Wahrnehmung heute die deutsche und die südafrikanische Gesellschaft jeweils versöhnt? Und welches Modell der Wahrheitsfindung hat sich deiner Meinung nach mehr bewährt bei der Aufarbeitung?
Also wenn man unter Versöhnung versteht, dass man zunächst mal, und das ist ja die niedrigste Stufe der Versöhnung, dass man zunächst mal aufhört, einander umzubringen. Ja? Also das ist ein wichtiger Schritt gewesen, der einfach in den 90er Jahren überhaupt erst mal dran war. Dann wird man sagen müssen, also rassistische Motivation, rassistische Gründe haben sich in dieser Form eher ausgeschlichen. Was relevant ist, das ist jetzt nicht, dass das Weiß-Schwarz unterdrückt oder Schwarz-Weiß, sondern es geht einfach um Fragen der Umverteilung, es geht um Fragen der Chancengleichheit, Fragen der Bildung und so weiter und so weiter. Das sind die ganz, ganz großen Fragen dort. Also in Deutschland ist das natürlich unglaublich schwer, global zu sagen, weil ich denke, jede Perspektive ist eine andere. Ich sehe das ja selber, ich lehre eigentlich jedes Jahr Conflict Resolution. Wir machen jedes Jahr auch mit unseren Studierenden Aufarbeitung von Vergangenheit in Südafrika, Deutschland im Quervergleich. Und ich merke, wie jede Generation weiter weg ist sozusagen von dem, was war. Und trotzdem ist es immer noch so, dass auch viele sagen, auch wenn man jetzt im hohen Norden ist, also in Schleswig-Holstein, dass viele sagen, ja, ich kenne diese oder jene Geschichte auch noch aus meinem Kreis der Eltern, der Großeltern und so weiter. Also die DDR-Geschichte ist, denke ich, überall auch präsent. Und ich denke, das wird weiter eine Herausforderung sein, dass zusammenwächst, was zusammengehört, wie gesagt worden war damals. Und dass wir da nun überhaupt noch nicht auf einer Ebene nach wie vor sind.
Das war ein spannendes Statement, dass jede Generation weiter weg ist von dem, was war. Warum muss die Aufarbeitung dennoch weitergehen und warum muss vor allem auch die Forschung über die beiden Aufarbeitungsprozesse, in die du ja tief involviert bist als Wissenschaftler, weitergehen?
Ja, ich denke, es hängt damit zusammen, dass wir neue Konflikte natürlich auch immer nur im Blick auf Geschichte lernen können. Und wir haben das jetzt in unserem Graduiertenkolleg, ja, wo wir zum Beispiel auch Studenten aus Nordirland haben, aus Palästina, aus Israel, aus vielen Ländern, aus Albanien, dass wir natürlich überall schauen müssen, wo sind Modelle da, nicht? Und ich denke, Südafrika und Deutschland sind nach wie vor so sehr wegweisende, geradezu Leuchttürme, was die Modelle und was die Ansätze angeht. Und auch gerade in ihrer Verschiedenheit und in ihrer Komplementarität irgendwo auch Modelle, die dann zumindest diskutiert werden können. Was können wir lernen eben auch? Manchmal sind es nur Strukturelemente möglicherweise. Manchmal sind es aber auch ganze Pakete, wo ich dann merke, also ganz ohne strafrechtliche Aufarbeitung geht es auch nicht. Und wie können dann jeweils auf die spezifischen Länderbeispiele dann Elemente bezogen werden?
Du hattest es beim 15. Hafes-Menschenrechtsdialog in Weimar schon angesprochen, dass tatsächlich jetzt Albanien auch sich das deutsche Modell zum Vorbild genommen hat. Kannst du dazu noch etwas verraten, was genau da in Albanien jetzt geplant ist?
Ja, also in Albanien ist geplant, also auszubauen, eine aktenbezogene Aufarbeitung. Die Akten sind, also viele Akten sind auch verloren gegangen, aber viele Akten sind eben auch noch vorhanden und diese Akten sind gesichert. Die werden jetzt gerade gesichtet und da ist auch viel Hilfe erhofft, auch von uns, also auch von Deutschland. Es gibt auch Querverbindungen. Also mir hat jetzt gerade im Rande des Hafis-Dialogs, also Frau Touché, die Leiterin der Außenstelle des Bundesarchivs in Erfurt berichtet, dass sie, dass jetzt enge Verbindungen auch hergestellt werden, dass also ihre Chefin jetzt eingeladen ist, auch nach Albanien zu reisen. Das heißt, da passiert einiges tatsächlich im Blick auf die Frage des Umgangs zum Beispiel mit Stasi-Akten. Das ist ein Thema und ein anderes Thema ist natürlich auch die gesellschaftliche Aufarbeitung. Also wir hatten dort auch die Gelegenheit gehabt, mal mit dem ehemaligen Außenminister zu sprechen, der zuständig war damals in den Zeiten des Übergangs in Albanien. Und der sagte uns dann, also, dass man in Albanien also ein bisschen zu selbstkritisch zu fahrlässig gewesen sei, also mit der Frage überhaupt von strafrechtlicher Aufarbeitung, auch mit der Frage überhaupt des Umgangs mit dem Elitenwechsel, weshalb man ja in Albanien also nach wie vor auch die Situation hat, dass eben über die Hintertür jetzt doch wieder sozusagen die Enkel etc. der alten kommunistischen Elite auch wieder eine Rolle spielen. Und das ist natürlich sehr bedenklich für Aufarbeitung von Systemunrecht.
Wir waren ja mit dem Harvest-Dialog jetzt das dritte Mal im Stasi-Unterlagenarchiv in Erfurt bei Frau Tosche. Und was ja immer wieder erschütternd ist, wie viele Akten von der Stasi selbst noch vernichtet wurden, was ja auch die Wahrheitsfindung in vielen Fällen sehr, sehr erschwert. Gibt es ähnliche Vernichtung von wichtigen Unterlagen über Menschenrechtsverletzungen auch aus Südafrika und jetzt Beispiel Albanien? Hast du davon was gehört?
Also in Südafrika war das ganz, ganz massiv. Das war auch einer der Gründe, warum die strafrechtliche Aufarbeitung ausgeschieden ist, weil eben viel zu viele Akten vernichtet worden sind schon in sehr kurzer Zeit und andere Akten, auf die hat man ganz schwer Zugriff gehabt, aber bei einem verhandelten Übergang ist es ohnehin schwer, also die Option 1 Strafverfolgung durchzusetzen, da kommt dann eher Amnestie, Wahrheitsfindung, Wiedergutmachung für die Opfer und Sanktionen außerhalb des Strafrechts, also die anderen Optionen der sogenannten Transitional Justice ins Spiel. In Albanien selber habe ich die Zahlen nicht, aber es ist da auch viel verloren gegangen. Auf der anderen Seite ist es eindrücklich, also wenn man im Archiv selber war, wir hatten ja Gelegenheit, dieses Archiv auch zu sehen. Es ist auf dem Militärgelände, also es ist nicht so ganz leicht, da reinzukommen. Das geht also nur über schwere, also Kontrollen und Einladungen und verschiedene, das soll jetzt auch noch erleichtert werden, also für die, vor allen Dingen für die Opfer, dass sie eben die Möglichkeit haben, ihre Akten dann auch einzusehen. Aber immerhin, da ist also ein großer Bestand erhalten. Aber es sind natürlich auch dort viele Akten vernichtet worden.
Lieber Ralf, wir kommen zum Ende unseres Gesprächs, nicht ohne, dass ich noch einen Hinweis für die interessierten Hörerinnen und Hörer parat habe, denn dein Buch ist kostenfrei im Internet zu finden als Open Access und wir werden auch den Link mit dem Podcast zusammen veröffentlichen jetzt im Oktober. Vielen Dank für das Gespräch. Ich möchte auch nicht sozusagen ein bisschen auf eigene Werbung verzichten. Wir werden nämlich das Thema Transformation und Menschenrechte in der Entwicklungs Prozessen werden wir am 4. Dezember beim 5. Live-Podcast hier in Berlin diskutieren, auch aus osteuropäischer und westdeutscher Perspektive dann, um da auch wieder so die unterschiedlichen Transformationserfahrungen zu diskutieren. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bei uns warst, dass wir noch ein bisschen über deine 30 Jahre Arbeit zu einem andauernden Aufarbeitungsprozess diskutieren konnten und möchte dir jetzt schon für deine weitere Forschung auch in Stellenbosch und in Flensburg sehr viel Erfolg wünschen. Vielen Dank für das spannende Gespräch mit dir.
Vielen Dank auch.
Und vielen Dank für deine schon 5 Jahre Unterstützung des HFS Menschenrechtsdialog. Das muss auch mal angesprochen werden.
Vielen, vielen Dank, dass du da so regelmäßig eingeladen werde, ja.
Alles Gute.
Die politische Meinung. Neutral geht gar nicht. Ein Audiopodcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.